SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Professor Robert Fleck. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Kunsthistoriker, Professor an der Kunstakademie in Düsseldorf für Kunst und Öffentlichkeit, waren Ausstellungsmacher an der Kunsthalle in Bonn und den Deichtorhallen in Hamburg. Sie stammen aus Wien, Sie kommen also richtig gut rum. Und vielleicht teilen Sie eine Geschichte mit den SWR1-Hörerinnen und Hörern, die Sie gerade erzählt haben, als Tina Turner zu Beginn unserer Sendung lief. Denn die ist im Grunde schuld an Ihrer Karriere. Inwiefern?
Ja, nur indirekt. Mein Foto, das den größten Erfolg hat, ist von Tina Turner. Das war in einem Konzert in der Wiener Stadthalle. Ich war halt als Gymnasiast nebenberuflich Konzert- und Sportfotograf. Und das stimmt schon, dass mich die Fotografie eigentlich zur Kunst gebracht hat, weil es stand eines Tages im Spiegel, war ein Artikel, dass die größte Fotografieausstellung seit Erfindung der Fotografie in Kassel stattfindet. Und das war Teil der Documenta 1977 und dann war das tatsächlich die größte Fotografieausstellung, aber diese ganzen Schwarz-Weiß-Bilder in Rahmen waren eigentlich langweilig und daneben war Joseph Beuys und Andy Warhol und Nam June Paik und so bin ich in die Kunst gekommen.
Wie hatten Sie Tina Turner denn erwischt auf dem Foto?
Ja, das ist sehr, sehr dynamisch. Damals hatte man ja, es war alles analog natürlich mit Filmen, das heißt, man hat den Film ohne Blitz die Empfindlichkeit des Filmes hochgejagt durch zum Beispiel Entwickeln, wo man den Entwickler aufgeheizt hat mit dem Herd und da konnte man auf 3600 ASA oder so gehen und das ist dann sehr körnig und sehr ganz starke Kontraste schwarz und weiß und das Bild hat eine sehr große Dynamik.
Dass Sie als 14, 15-Jähriger da schon als Fotograf unterwegs waren, ist ja auch ungewöhnlich. Wie kam das?
Nee, wir hatten einen Lehrer, also ich habe nicht den Kunstzweig in der Schule genommen, sondern Musikzweig, aber wir hatten einen Lehrer, Kandel, Vorname fällt mir gerade nicht ein, sorry. Der ein ganz wichtiger auch Fotograf war, eher so sozialtätiger Fotograf. Und der hat einen Nachmittagskurs gemacht über Fotografie. Und da ist auch interessant, da waren wir, glaube ich, 4 Schüler und 3 davon sind halbberufliche oder ganz berufliche Fotografen geworden.
Dann hat er auf jeden Fall es geschafft, die Begeisterung nachhaltig zu wecken.
Ja, was man natürlich so, also bei der analogen Fotografie, in der digitalen vielleicht heute auch, so schön sieht, ist, wie ein Bild entsteht. Also wenn Sie im Fotolabor stehen und im Entwicklungsbad haben Sie zunächst ein weißes Blatt und auf einmal entsteht da ein Bild, ja. Das ist zum Beispiel ganz faszinierend und da sieht man auch, wie man dann umgehen kann mit einem Bild, wie man ein Bild steuern kann, wie man mit einem Bild etwas machen kann, was man zunächst gar nicht vorhatte.
Wobei ja sehr berühmte zeitgenössische Fotografen inzwischen den Standpunkt vertreten und sagen, ich mache nie wieder ein klassisches Foto. Thomas Ruff zum Beispiel, weil es im Grunde jetzt durch ganz andere Prozesse möglich ist und dieser Reiz verloren gegangen ist.
Ja, Thomas Ruff sagt eigentlich, denke ich, sehr richtig, dass man heute die digitale Fotografie eigentlich gar nicht Fotografie nennen sollte, weil es funktioniert einfach völlig anders. Und wie ein Bild entsteht, wie man ein Bild wahrnimmt, ist auch anders. Und das ist so ein Teil dessen, wie sich die Kunst heute verschiebt, wie die gesamten Bedingungen und Parameter der Kunst sich heute verschieben.
Ja, wenn wir schon mal so einen Kunstkenner in der Sendung haben wie Sie, Professor Robert Fleck, dann können Sie uns vielleicht verraten, wo Stuttgart denn so im allgemeinen Kunstranking steht. Das heißt doch immer so klassischerweise Berlin, Hamburg, München.
Ja, insgesamt in der deutschen Museumslandschaft ist ja das Interessante, dass es unglaublich dezentral ist. Also natürlich Staatsgalerie Stuttgart, Kunstmuseum, der Kunstverein, das sind ganz wichtige Institutionen, auch das Künstlerhaus Stuttgart. Und es gibt natürlich auch eine ganze Tradition, dass ganz wichtige Ausstellungen hier stattgefunden haben. Es waren ganz wichtige Kustodinnen waren in der Staatsgalerie und dann es gab eine ganz große Ausstellung, die ganz wichtig war, Deutsche Kunst im 20. Jahrhundert, ich glaube 1986, aber vielleicht die wichtigste Ausstellung war eine private Initiative, das hieß Europa 79, von Hans-Jürgen Müller, einem Galeristen damals organisiert, an ganz vielen Orten in Stuttgart und da brachen die ganzen 80er Jahre auf. Also da hat man gemerkt, dass diese Konzeptkunst der 70er Jahre, dass auf einmal das aufbricht und Künstler wie Tony Craig und so und die Die ersten neuen wilden, also expressionistischen Maler waren da.
Ist jetzt alles schon eine Weile her. Wo stehen wir denn aktuell? Würden Sie sich da festlegen können auf ein Ranking, auf eine Zahl?
Ja, das Kunstmuseum und die Staatsgalerie sind genauso wichtig letztlich, wenn man will, wie die Berliner Institutionen. Und das ist eben diese spezifische Situation in Deutschland, dass diese Dezentralität ist und dass eben ein Künstler würde sich nicht unbedingt für Berlin entscheiden, für Nationalgalerie oder Hamburger Bahnhof, wenn man ihn fragt, im Kunstmuseum Stuttgart oder in der Staatsgalerie auszustellen. Das ist gleichwertig. Und die Qualität der Sammlungen ist auch gleichwertig. Also die Qualität der Sammlung der Staatsgalerie ist vielleicht sogar, kann man auch höher einschätzen als viele Häuser in Berlin.
Und das sagen Sie jetzt nicht nur, weil Sie heute Vormittag hier sitzen?
Nein, weil die Situation so ist. Also das würde ja für Düsseldorf genauso gelten, es würde auch für Hamburg gelten oder für München. Und das ist eben dieser Reichtum der deutschen Situation in der Kunst.
Jetzt beschäftigen Sie sich intensiv mit der Digitalisierung der Kunst. Wir hören das Wort Digitalisierung gerade auch bei den Sondierungsgesprächen, wo das wie ein Mantra vor sich hergetragen wird. Gibt es dieses Mantra der Digitalisierung auch in der Kunst?
Ja, nicht, dass sich die Kunst digitalisiert, aber natürlich leben wir alle in der Internetgesellschaft und gehen alle mit digitalen Medien um, auch alle Künstler. Und so der einfachste Vorgang, die meisten Künstler gehen ja nicht darauf, dass das Kunstwerk selbst eine digitale Form annimmt, weil im Gegenteil hat natürlich ein gemaltes Bild oder eine Skulptur, die mit der Hand modelliert ist, hat genau im Zeitalter der technischen Bilder einen besonderen Charakter, ja, und eine Ausstrahlungskraft, die vielleicht noch größer wird. Aber zum Beispiel ein Reflex oder eine Sache machen letztlich alle Künstlerinnen und Künstler, dass sie am Ende des Arbeitstages spätestens das Bild, an dem sie arbeiten, oder die Skulptur oder was immer,
gleich mal schnell fotografieren,
mit dem Handy fotografieren und zu Hause nochmal ansehen. Und damit hat sich schon alles verändert, weil das konnte man vorher nicht. Man konnte nicht mit dem Bild der eigenen Arbeit schon umgehen, während sie entstand. Und das verändert ganz viel und natürlich die Kommunikation, weil viele Künstler schicken dann das halbfertige Bild gleich mal als Handyfoto irgendwie an die Galeristin und sagen, wie findest du das? Oder an irgendjemanden, mit dem sie in Kontakt sind. Und das Kunstwerk gerät in ein völlig anderes Beziehungsgeflecht als vorher.
Jetzt wollen wir mal gucken, wie sieht's denn aus im Land mit der Kunst? Stuttgart haben wir schon besprochen, aber wir haben ja auch noch Mannheim, wir haben Karlsruhe, Freiburg, Ulm, Baden-Baden, Lindau. Wir könnten überall ins Land schauen.
Ja, auch da ist die Situation sehr dezentralisiert, weil natürlich das Museum in Karlsruhe ist allererster Kategorie. Das Museum Frieder Burda in Baden-Baden ist ein internationaler Anziehungspunkt, hat vielleicht ebenso wie Karlsruhe auch diesen Sprung in das deutsch-französische, wenn man so will, Publikumseinbezug sehr gut geschafft. Kunsthalle Mannheim ist sehr wichtig. Ulm steht in der ganzen Nachkriegszeit für die wichtigste Kunstakademie letztlich in Europa, die Schule für Gestaltung von Max Bill. Und die Situation ist auch in diesem Land sehr dezentral. Und die dezentrale kulturelle Situation, das gilt ja auch für die Musik oder für das Theater oder für andere Bereiche, diese dezentrale kulturelle Situation ist der große Reichtum letztlich der Kunst und der Kultur in Deutschland.
Sie sind an der Kunstakademie in Düsseldorf. Sie leben allerdings in Frankreich. Wenn wir jetzt hier rüberschauen nach Straßburg, Colmar, Mulhouse, wie ordnen Sie das ein?
Ja, es ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob Sie zum Beispiel an einer Kunstakademie in Paris studieren oder unterrichten oder in Straßburg. Straßburg ist auch eine sehr gute Kunstakademie für angewandte Kunst, aber es ist diese Hierarchie, natürlich ist Paris, hat auch die besten Professoren, ist ganz klar, und das findet man eben überhaupt nicht hier. Andererseits, ich bin nach Paris studieren gegangen, weil dort dann schon ein Niveau ist von Forschern und von Professoren, von Unterrichtenden, dass ich vorher in Österreich überhaupt nicht erahnt hätte, dass es so ein Niveau überhaupt gibt. Das ist dann wieder der Vorteil von Paris.
Und wenn es diese Hierarchie, die Sie gerade in Frankreich angesprochen haben, wenn es die hier nicht gibt, was hat man denn da richtig gemacht?
Letztlich kommt das, denke ich, ganz stark eigentlich aus dem frühen 19. Jahrhundert. Man hat immer wieder gesagt, ich glaube, das ist eigentlich sehr richtig, dass Bürgertum hat in Deutschland nicht die Macht übernommen, aber die Kultur. Und dass jede Stadt ein Theater hat, ganz oft eine Oper, ein Museum hat, eine Kunsthalle, dass das Museum wirkt, das ist ganz stark aus der bürgerlichen Kultur des 19. Jahrhunderts gewachsen. Und auch die Sammlungen sind aus diesem bürgerschaftlichen Verständnis gewachsen.
Jetzt hat
nicht
nur
durch staatliche Ankäufe wie in anderen Ländern.
Ja, jetzt hat nur gerade die Kultur wirklich teilweise ein Berufsverbot erlebt in Sachen Corona. Sie kennen viele Künstlerinnen und Künstler und deren Umgang damit. Was hat das mit ihnen gemacht?
Ja, bei den bildenden Künstlern ist es, denke ich, recht anders gewesen. Viele haben gesagt, ich bin endlich wieder zu Hause gesessen und habe halt einfach gezeichnet den ganzen Tag lang und bin wieder eigentlich auf den Boden der Tatsachen oder so gekommen, sind zu sich zurückgekommen. Und dann haben die, was ich ganz stark gezeigt hat, ist, dass die Spaltung des Kunstmarkts in einen hochpreisigen und niedrigpreisigen, die hat sich ganz stark verstärkt durch diese Krise. Das heißt, die Künstler mit hohen Preisen haben verkauft wie noch nie. Ja. Ein Künstler, den ich nicht nenne, hat sofort mit dem ersten Lockdown die Preise um ein Drittel erhöht und alles verkauft, was er wollte. Und die niedrigpreisigen Künstler, mittelpreisigen, also wenn man jetzt sagt, irgendwie, sagen wir, unter 20.000 Euro für ein Bild, die haben wieder gar nichts verkauft. Weil die kleinen Sammler haben gezögert, haben sich zurückgezogen. Und diese Spaltung hat sich durch die Krise verstärkt. Was allerdings auch gewirkt hat, ist, dass doch sehr, sehr viele Künstler, beziehungsweise fast alle von denen, die nicht viel verkauft haben, haben durchaus öffentliche Förderung erhalten und konnten damit zum Beispiel auch richtig investieren in Geräte. Und also bei den bildenden Künstlern, würde ich sagen, ist die Situation jetzt rein wirtschaftlich gesehen nicht dramatisch gewesen.
Nur dennoch, diese Spaltung, die Sie ansprechen, ist ja etwas, was wir in anderen Bereichen auch erleben, wo die Großen immer größer werden und die Kleinen haben die großen Probleme dann am Ende. Wenn Sie auf die Entwicklung in der Kunst schauen, in der digitalen Welt, ist das inzwischen Kunst für alle Sinne?
Natürlich hat sich durch die digitale Welt und die Internetgesellschaft haben sich letztlich die meisten Parameter für bildende Kunst verschoben. Was man ganz stark sieht, ist, dass es eigentlich, dass die meisten Künstlerinnen und Künstler arbeiten mit Zwittern von analog und digital und gehen eigentlich von einem zum anderen. Also es ist völlig normal, natürlich jetzt in der studentischen Generation, die ist ja wirklich eine Internetgeneration oder eine digitale Generation vollständig, dass die zum Beispiel zeichnen auf dem iPad, dann spielen sie sich das aufs iPhone und stehen dann vor der Leinwand mit dem iPhone. Und sagen dann, nein, ich male das Bild natürlich ganz normal. Ja? Aber natürlich ist es ganz anders, wenn sie zunächst auf dem iPad zeichnen. Oder ein anderer Vorgang ist beispielsweise, dass man analoge Fotografie, also wo man noch mit einem Negativ umgeht, kann man heute ganz anders entwickeln, nicht nur, wenn man sie scannt, sondern man kann auch das Negativ mit einer ganz hochauflösenden Digitalkamera fotografieren und dann entwickeln sie ganz andere Nuancen, als sie im Analogen nennen können. Also diese Verbindung von analog und digital ist derzeit so interessant, weil sie auch experimentell ist, weil jeder kann eine neue Form von diesen Verbindungen schaffen.
Und das ist ganz spannend, wie Sie das in Ihrem Buch Die Kunst im 21. Jahrhundert beschreiben, dass es so etwas im Grunde schon ganz früh gegeben hat, diese Vermischung, dass in den 60ern beispielsweise einzelne Künstler dieses Audiovisuelle auch mit eingebracht haben, wie in den Filmen der Nouvelle Vague von Godard zum Beispiel. Und dann gehen Sie auf die Documenta 97. Was war da alles im Zentrum?
Ja, bei der Documenta 1997 war hochinteressant, dass es eine damals junge Kuratorin gemacht hat, Katrin David, die die Ausstellung völlig anders angelegt hat. Beispielsweise im Hauptgebäude gab es keinerlei Farbe, alles war schwarz-weiß. Und da hat man gesehen, dass jemand wirklich erahnt, dass sich einfach der Status des Bildes völlig umkehrt. Dass natürlich mit dem Aufkommen der Bilderflut, wenn man so will, dass man ja, das Bild war eigentlich immer etwas Seltenes und Rares in der Gesellschaft und die ist dann durch Techniken wie Offsetdruck und so hat sich vervielfacht. Aber natürlich ist das Bild jetzt omnipräsent und ist eigentlich präsenter als alles andere. Oder zumindest auch, was man auf dem Bildschirm wahrnimmt ja auch. Und Katrin David hat das sehr interessant gemacht, diese Ausstellung 1997, weil sie eigentlich gesagt hat, die Chance der bildenden Kunst ist, das Bild rarer zu machen. Also nicht mehr noch Bilder dazuschießen, ja, das macht ja Instagram und so weiter ohne dies die ganze Zeit, sondern eigentlich, wie man sich überlegt, wie man mit dieser Bilderflut intelligent umgeht und wie man eigentlich durch Kunst das Bild rarer und feiner und noch qualitätvoller macht.
Interessanter Ansatz, denn Sie sprechen ja gerade Instagram und Co. an. Da hat man ja den Eindruck, es ist eine immense Bilderflut. Es gibt auch inzwischen in der Kunst viele Videoinstallationen, wo man den Eindruck hat, man wird überflutet. Wie ist das denn mit der Reizüberflutung in der Kunst? Weil eigentlich finde ich es doch total schön. Ich gehe ins Museum, da ist es leise. Ich schaue auf ein Bild und lasse das wirken.
Ja, ich glaube, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist wirklich, das Bild wirklich rar zu machen mit etwas, wo man merkt, da muss man jetzt innehalten. Das kann ich nicht irgendwie in 10 Sekunden ansehen, auch wenn es nur ein Strich ist, mehr oder weniger. Und die andere Möglichkeit ist natürlich, das alles total zu übertreiben. Das kann man auch. Also Künstler sind ja sehr oft sind Künstler wirkliche Spezialisten ihres Mediums, kennen sich ganz genau aus, gehen auch mit den Leuten, die das im angewandten Bereich verwenden, mit Ingenieuren und so um und sind wirklich ganz vorne dran und wissen genau, wie sie das Medium ausreizen können. Und natürlich ist eine Videoinstallation mit raumfüllenden, ganz großen Projektionen auf Leinwänden, wobei 16 Projektionen gleichzeitig stattfinden und 16 Tonspuren auch gleichzeitig stattfinden, das ist so eine Reizüberflutung, die auch wieder gut sein kann.
Wir wollten noch über Ihre Geschichte sprechen, als Sie 2003, glaube ich, bei den Deichtorhallen in Hamburg anfingen. Da wurden Sie damals gefragt, ja, wollen Sie überhaupt einen Computer? Das passt doch eigentlich gar nicht. Was haben Sie geantwortet damals?
Die Geschichte war so, dass mein Vorgänger noch im Amt war. Ich habe dann meine Zeit sozusagen vorbereitet und habe gesagt, ich brauche nur eine ganz kleine Stelle am Schreibtisch für meinen Computer, für den Laptop. Da hat er gesagt, was willst du im Museum mit deinem Computer? Und das war natürlich, da hat sich insofern alles dann verschoben. Ich habe das vielleicht noch stärker erlebt, als ich Korrespondent für das Magazin Art war, wo 1991 gab es keinen einzigen Computer bei Art. Da standen mechanische Adler-Schreibmaschinen auf jedem Tisch. Und Gründer, sehr wichtiger Journalist Axel Hecht, hat gesagt, man kann mit einem Computer keinen Artikel schreiben. Dann hat das interessanterweise die Bildredaktion es durchgesetzt, einen Computer zu haben, weil es für die Bildverwaltung einfach viel, viel einfacher ist. Also es kam eigentlich über die Bilder hinein. Und dann hat Gruner und Jahr, der Gesamtverlag Art, gezwungen, alles zu digitalisieren. Und in meinem letzten Jahr oder vorletzten Jahr hatte Art dann schon eine wichtige Webseite. Und da hat sich das Arbeitsverhältnis einfach völlig verändert, weil auf einmal musste man jeden Tag Meldungen schicken, aus Paris, weil man die Webseite bespielen musste. Das heißt, man wurde von jemandem, der für ein Monatsmagazin gearbeitet hat, war man dann so schnell wie im Radio. Und da hat man gesehen, wie diese Digitalisierung alle Arbeitsvorgänge umstellen und wie das eigentlich aus dem Primat des Bildes ganz stark kommt.
Es heißt ja sogar, das Internet ist so bahnbrechend und wird mit der Erfindung des Buchdrucks verglichen. Ist es das für die Kunst auch genauso?
Ja, was das Internet zum Beispiel ausmacht, ist, dass jedes Kunstwerk eine doppelte Existenz hat. Nehmen wir als Gemälde und dann als digitale Abbildung. Und dass alles, was um das Kunstwerk stattfindet, die Verwaltung, der Verkauf, die Veröffentlichung, das alles läuft jetzt über das digitale Medium. Also diese doppelte Existenz ist ein ganz wichtiger, völlig neue Sache. Und die andere Sache ist, dass das Kunstwerk wird zumindest in seiner virtuellen Gestalt in der ganzen Welt gleichzeitig transportierbar. Man kann es auch überall zeigen. Was völlig neu ist, das habe ich 2004 in den Deichtorhallen zum ersten Mal erlebt. Wir haben die gleiche Ausstellung in Paris und gleichzeitig in Hamburg gemacht. Das kann man natürlich nur mit einem digitalen Medium machen, weil das transportierbar ist.
Alle positiven Entwicklungen haben auch immer einen Haken und werden missbraucht. Wie ist es beispielsweise mit Fälschungen? Ist es durch das Internet in irgendeiner Form anders geworden?
Das digitale Bild hat keine Signatur. Und also keine händische Signatur, wo ein Künstler dann ganz bewusst so signiert, dass das letztlich niemand anderer nachahmen kann. Und zum Beispiel Künstler schreiben auch bei Gemälden beispielsweise ganz genau auf, welches Material da verwendet wurde und so weiter, um eine Fälschung auszuschließen, beziehungsweise wenn es eine Fälschung gibt, dass man die bestimmen kann, eindeutig. Und das ist natürlich im Digitalen, in der digitalen Reproduktion zumindest, viel, viel schwieriger geworden.
Na, wenn ich an Kunst aus dem 3D-Drucker denke, das lässt sich doch vielleicht jetzt schneller reproduzieren.
Ja, wobei zum Beispiel die meisten Bildhauer sagen, ganz viele Bildhauer gehen mit 3D-Druckern um, sagen aber, der 3D-Druck als solcher ist einfach nicht lebendig genug. Der hat auch nicht diese Differenzierung, die sie erreichen können, wenn sie das mit der Hand ausführen. Viele Künstler nehmen den 3D-Druck eigentlich letztlich nur als ein Modell und machen es dann erst mit der Hand. Also Katharina Fritsch hat mir das letzte Mal gesagt, das nächste Mal nehme ich auch keinen 3D-Druck, ich mache das wieder Rodin mit der Hand. Das ist schneller und so viel billiger.
Da kann man, glaube ich, an so einen großen Hahn denken bei ihr, ne? Steht irgendwo an einem Tor. Ist es Katharina?
Ja, zum Beispiel der Hahn von Katharina Fritsch, der ist entstanden ursprünglich für den Trafalgar Square in London. Da gibt es 4 Sockel und auf 3 Sockeln stehen Generäle, die Trafalgar die Schlacht gewonnen haben. Und der 4. Sockel ist leer und den kann immer wieder für 1,5 Jahre eine Künstlerin oder ein Künstler bespielen. Und Katharina Fritsch hat einen blauen, ultramarinblauen Hahn gemacht. Der steht jetzt auf drei Museen in den USA. Und der ist auch interessanterweise so entstanden, dass sie tatsächlich einen ausgestopften Hahn genommen hat. Sie hat ihn vergrößern lassen mit einem 3D-Druck, hat ihn dann aber mit der Hand nochmal ausgeführt, in einem unglaublich aufwendigen Verfahren von über 1,5 Jahre. Und zum Schluss ist er in Polyester. Und dieses Umgehen, also digital vergrößern, analog reproduzieren, dann als Polyester wieder digital ausgeführt. Das ist ein typischer Arbeitsschritt für die Kunst heute.
Wir sind im 21. Jahrhundert mit seinen offenen Möglichkeiten angekommen, Professor Robert Fleck. Das schreiben Sie über einen Beitrag auf der Biennale vor 2 Jahren in Venedig. Was hat das Publikum denn dort besonders Visionäres erlebt?
Ja, man kann das so beschreiben, das war eine Arbeit von Dominique González-Förster, die übrigens auch jetzt seit 3 Jahren oder 4 Jahren an der Kunstakademie in Düsseldorf unterrichtet und da eine der visionärsten Figuren ist. Dominique González-Förster hat immer schon einfach ihre Arbeit so gedacht, dass sie ganze Räume gestaltet. Und jetzt mit der reinen Virtualität oder der Augmented Reality kann man das Publikum eben erleben lassen, wie man einen ganzen Raum als eine Wandbemalung, als kollektives Kunstwerk macht. Und was sehr interessant war, dass die einen Besucher hatten eben diese Kameras auf, mit der sie den virtuellen Raum gestaltet haben gemeinsam, und die anderen haben denen zugesehen und haben nur den Raum gesehen. Und dieses Spiel zwischen den Besuchern, die agieren, und den Besuchern, die sehen, was die Agierenden als ein sich ständig veränderndes Bild machen, das war sehr, sehr spannend zu sehen.
Täuscht der Eindruck oder hat sich das Geschlechterverhältnis inzwischen angeglichen in der Kunst? Weil Sie jetzt von einigen Frauen gesprochen haben.
Ja, noch nicht angeglichen, aber es hat sich schon extrem verschoben. Also ich hatte zum Glück noch zu tun mit einer Generation wie Maria Lasnik oder Störtewand, die um 1920 geboren waren und die es unglaublich schwierig hatten. Zum Beispiel bei Störtewand war es so interessant, dass sie ja ganz bewusst ihren Vornamen weggelassen hat, Elaine, damit niemand weiß, ob sie ein Mann ist oder eine Frau. Und viele haben gedacht, das ist die Arbeit von einem Mann, und damit ist sie weitergekommen. Und Maria Lasnik hat 3-mal das Land gewechselt, weil sie immer gesehen hat, sie hat da eigentlich keine Chance. Und sie hat letztlich bis in die 2000er Jahre gebraucht, um wirklich gleichwertig zu den Männern anerkannt zu werden, hat dann aber alle überholt.
Ja, da gab es ja viele Künstlerinnen, beispielsweise in der Künstlerkolonie in Worpswede, Clara Rilke-Westhoff und Paula Modersohn-Becker. Und die waren im Grunde mit ihrer Kunst, ihrer Zeit meilenweit voraus, aber sie hatten es unfassbar schwer.
Ja, zum Beispiel bei Clara Rilke sieht man das, dass natürlich zuerst macht ein Bildhauer traditionell, macht das in Gips oder macht die Skulptur in Gips oder in Wachs. Und sie hat es in Wachs gemacht und hatte nicht das Geld, es gießen zu lassen. Und damit ist es zerfallen. Das ist ganz vielen Künstlerinnen passiert bis in die 1970er, 80er Jahre hinein, dass sie nicht das Geld hatten, um die Arbeit dauerhaft zu machen. Und das hat sich schon begonnen zu wandeln in den 1970er Jahren, weil in diesem sehr feministischen Jahrzehnt nach 1968 sind ganz viele Frauen, haben Galerien gegründet, haben Kunstvereine übernommen und haben sich die Infrastruktur aufgebaut, auch um andere Frauen zeigen zu können. Und heute ist es ja so, dass ganz viele Museen werden von Frauen geleitet, hier zum Beispiel hier in Stuttgart eigentlich alle. Ja. Und das hat schon für Künstlerinnen insgesamt eine große Veränderung ergeben. Und natürlich, was jetzt in dieser jungen Generation ganz stark ist, ist, dass die Verweiblichung der Sprache oder die Gender-Regelung in der Sprache, das verändert natürlich ganz viel und das verändert, glaube ich, ganz viel in den Köpfen.
Was wir in Ihrer Sprache hören, Sie stammen aus Wien und über die Entwicklungen in Ihrer Heimat, ich kann mir vorstellen, das lässt Sie nicht kalt. Die Wiener Zeitung schrieb gestern, kurz steht ein langes Strafverfahren bevor. Die Regierungskrise in Österreich, jetzt die sogenannte Österreich-Affäre nach der Ibiza-Affäre. Sie stammen aus Wien. Inwiefern haben Sie es verfolgt?
Ja, so, das verfolgt man natürlich dann schon, obwohl ich schon seit 40 Jahren da weg bin und aber natürlich immer wieder da gearbeitet habe. Insgesamt zeigt das natürlich eine Art von ein Defizit an politischer Kultur. Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich damals dann weggegangen bin, weil die Atmosphäre politisch dann ja so eigenartig ist. Was es aber, glaube ich, sehr stark zeigt, ist, dass das politische System, die Verfassung und auch das Berufsbeamtentum, dass das funktioniert, im Grunde besteht in Österreich seit 1985 eine politische Krise. Die begann mit dem Aufstieg von Jörg Haider und mit der Präsidentschaft von Kurt Waldheim, die sehr problematisch waren. Seither ist alle 3-4 Jahre ist im Grunde so ein Fall. Und das ganze System funktioniert aber weiter. Die Verfassung stammt aus den frühen 1920er Jahren von Hans Kelsen. Das ist eine ganz spezifische Verfassung, die völlig unterschiedlich ist von der Bundesrepublik beispielsweise, mit ganz großen Rechten, die aber nur im Notfall ausgeübt werden des Bundespräsidenten und eben die Unabhängigkeit der Justiz und der hohen Beamtenschaft in den Ministerien ist etwas ganz Spezielles, das kommt für mich noch ganz stark aus der Monarchie.
Ja, wobei die Unabhängigkeit der Justiz erleben wir jetzt im Positiven. Die 4 Staatsanwälte, die wirklich dann im Kanzleramt waren, die Untersuchungen leiten. Und Kurz ist jetzt zum 2. Mal unfreiwillig zurückgetreten. Jung, glatt und ohne Anstand, so fasst es ein Medienmagazin aktuell zusammen. Und dennoch, es gibt ja auch viele Schlagzeilen wie konservativer Traumtyp. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich kenne die ganz spezifische Situation nicht sehr, aber ich möchte eigentlich nochmal sagen, dass zum Beispiel was in Wien höchst beeindruckend ist, wenn Sie bei den Sektionschefs und so in den Ministerien sind, die lassen sich von einem Minister nicht sagen. Ja, die funktionieren so, wie es sich gehört, wie es rechtlich vorgeschrieben ist. Der Rechtsstaat wird eingehalten. Und das ist wirklich eine, im besten Sinne des Wortes, eine Art Kaste. Und die hohen Ministerialbeamten ducken sich nicht vor der Politik. Und das ist wirklich ein ganz altes Erbe. Ist auch sehr spezifisch Wien und gar nicht der Rest so sehr von Österreich. Und es gibt einen riesen Gegensatz zwischen, und die auch sehr interessant, die hohen Ministerialbeamten sind alles Wiener.
Trotzdem ja. Muss man natürlich fragen, wie kann so etwas passieren? Die Ermittlungen in Sachen Korruption. Kurz soll wohlwollende Berichterstattung gekauft haben. Es geht um frisierte Meinungsumfragen.
Ja, das ist vor dem Hintergrund wirklich eines Defizits an politischer Kultur. Und dieses Defizit gibt es wirklich im Land. Das hat ja eine sehr spezifische und letztlich fragile Geschichte der Demokratie in Österreich, wo viele Dinge nicht stattgefunden haben, die beispielsweise in der Bundesrepublik stattgefunden haben. Etwas, was da in Österreich ganz zentral ist, ist, dass es nie eine wirkliche Entnazifizierung gab. Und das habe ich ja noch in der Generation meiner eigenen Gymnasiallehrer erlebt, was man da noch gehört hat. Und dieses Ich glaube, dieses Defizit an politischer Kultur aufzuheben oder zu beheben, ist etwas, was
reicht da so eine Regierungskrise, die wir aktuell sehen, weil viele sagen ja schon, ach, Kurz wird als Schattenkanzler weiterregieren?
Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, wobei ich es nicht glaube, weil irgendwie die anderen Kräfte, also in diesem Fall handelt es sich ja um die Österreichische Volkspartei, und in der Österreichischen Volkspartei sind wiederum die Landesparteien viel mächtiger als die Bundespartei. Das hat Kurz versucht umzudrehen, aber die Länder sind in der ÖVP viel mächtiger, und die haben auch wieder dieses Ethos, das ich versucht habe zu beschreiben, von den hohen Ministerialbeamten.
Dennoch wurde er als Parteichef wieder gewählt. Es gibt jetzt einige Konservative aus dem Land, die sich von ihm langsam distanzieren.
Ja, also ich glaube, er hat natürlich mit einer Art von, unter Anführungszeichen, ja, Putsch die ganzen Kompetenzen in den Gremien und so sehr stark auf sich gezogen. Aber wie gesagt, die Landeshauptleute sind die wirklichen starken Leute in der ÖVP, und da gibt es sozusagen Selbstheilungskräfte.
Wenn Sie eine Wette abschließen sollten, hält sich Kurz, ja oder nein?
Nein, weil ich glaube, das ist, nein, glaube ich nicht. Und zwar, eben durch diese Art Selbstheilungskräfte, die es dann doch in der österreichischen Demokratie gibt.
Robert Fleck, Sie sind Professor für Kunst und Öffentlichkeit an der Kunstakademie in Düsseldorf. Wie ist das, da zu unterrichten? Wo Beuys, Richter, Uecker, Heinz Mark, Jörg Imdorf, Markus Löpertz, die waren da alle da. Das schien ja wirklich ein Ticket für den Erfolg zu sein.
Ja, Paul Kleber auch da. Und wenn man zum Beispiel das Privatatelier von Paul Kleber direkt neben dem Hörsaal, wenn man da im Hörsaal eine Vorlesung oder ein Seminar macht und man weiß, da hat Paul Klee gearbeitet, dann ist das schon ein Gefühl. Das ist auch sehr interessant. Wir haben Studenten aus 42 Ländern, glaube ich, die aus eigenem Anlass kommen. Wir haben kein Austauschsystem für Studenten. Und wenn man die fragt, wieso sind sie hierher gekommen, dann weiß jeweils jemand anderer, der sie schon unterrichtet hat in Seoul oder in Singapur oder irgendwo, und der auch eine Beziehung zur Kunstakademie hat. Und ganz oft läuft das natürlich über Josef Beuys, der das größte Aushängeschild war, auch wenn die Kollegen ihn damals 1972 gefeuert haben.
Wie war das bei Ihnen? Sind Sie Beuys mal begegnet?
Ja, natürlich hat man Beuys, habe ich an der Documenta gesehen, 1977, wo er 100 Tage lang jeden Tag Vorträge veranstaltet hat. Das war höchst beeindruckend. Und dann hat er einen Vortrag gehalten an der Universität in Innsbruck, wo ich damals studiert habe, und zwar vor 300 Studenten der Finanzwissenschaft. Da ging es richtig heiß her, weil die haben ihm nichts durchgehen lassen, wenn man so will. Und dann war er vor 300 Studenten, dann gab es ein Abendessen in einem ganz kleinen Kreis, da waren wir, glaube ich, 6. Und da war so beeindruckend, dass er, als das Gericht auf den Tisch gestellt wurde, das so gedampft hat, so ein Linsengericht, hat er seine ganze Wärmetheorie nochmal erklärt, mit dem gleichen Impetus vor 6 Leuten wie vor 300 Leuten. Mhm. Und dann am späteren Abend musste ich ins Hotel fahren, das war ein weiter Weg, und da waren wir alleine im Auto, und auf einmal fragt er mich, was mich so interessiert. Das dachte ich mir, das hat mich noch nie ein Erwachsener gefragt. Ja, ich war 21 Jahre alt, und dann hat er sich das richtig angehört und hat aufgrund dessen, was ich gesagt habe, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, aufgrund dessen hat er mir seine ganze Theorie nochmal erklärt. Vor 300 Leuten, vor 5 Leuten und vor einer Person mit dem gleichen Impetus. Und da dachte ich mir, so muss man das machen.
Ja, man sagt ja auch bei den großen Bands, man muss erstmal jede Steckdose auch bespielt haben im Grunde, dass man dann groß werden kann. Wobei, bei Beuys gibt es ja ganz viele überraschende Geschichten. Zum Beispiel soll er gar kein Abitur gehabt haben.
Ja, er ist auch, Beuys war schon eine Ausnahmefigur, jemand, der sich letztlich ganz selbst gebildet hat, natürlich mit dem Bildhauer Ewald Matarey an der Kunstakademie schon stark, aber eigentlich sich völlig selbst gebildet hat, und jemand, der, wo man gemerkt hat, es geht immer ums Ganze, er will wirklich die Welt verändern. Es geht, die Kunst ist dazu da, die Welt zu verändern, und es geht in jedem Augenblick darum, und das zu sehen hat zugleich eine Art charismatische Wirkung gehabt. Manchmal ist in seiner völligen Ernsthaftigkeit Leichtigkeit ist er uns auch auf die Nerven gegangen. Aber natürlich war das jemand, der eigentlich einen Horizont vorgegeben hat.
Ja, andere sehen es auch kritisch und sagen, er soll Galeristen gegeneinander ausgespielt haben. Also dieses Kunstgeschäft, was ja auch sehr brutal sein kann, das muss er schon gut durchschaut haben.
Ja, zugleich hört man zum Beispiel von der ersten Ausstellung, die er richtig hatte, bei Alfred Schmäler, war er in der Ausstellung, während die stattgefunden hat, und da kam jemand, der, und er wollte etwas kaufen. Und dann hat Beuys gehört, wie viel Alfred Schmäler dafür verlangt hat. Dann hat sich umgedreht und gesagt, kommen Sie zu mir ins Atelier, das ist viel billiger.
Wenn Sie jetzt die nächste Vorlesung halten an der Kunstakademie Düsseldorf, was wird das Thema sein?
Ja, das Thema wird sein, also ich habe jetzt 3-4 Jahre lang eigentlich gemacht, was ist das Spezifikum der Kunst im 21. Jahrhundert, so ist das Buch auch entstanden. Und was ich jetzt machen möchte, ist eigentlich, wie die Kunst die Welt verändert. Es gibt den berühmten Satz von Karl Marx, die Philosophie, die Philosophen haben die Welt nur interpretiert, es geht darum, sie zu verändern. Und wenn man sich genau ansieht, wie Kunst wirkt, dann hat das schon eine weltverändernde Wirkung. Das ist bei Beuys natürlich ganz klar, wo er wirklich eine Art von politischer Dimension hatte, aber es ist, trifft auch für Kunst zu, die einfach die Sehgewohnheiten, die Sehmöglichkeiten und die Sehweisen verändert.
Spannendes Thema, werden wir beobachten. Herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Robert Fleck.
Danke auch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.